Ja, geliebter Gottes, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da sein darf und das schöne Cello darf hören und Gitarren und Klavier, das ist einfach etwas Besonderes. Und dass wir auch mit euch eine Gemeinschaft haben an diesem Abend. Ja, ich habe heute Abend ein besonderes Thema aus der Apostelgeschichte 10 und ich habe es so überschrieben. Cornelius, Petrus und ein geöffneter Himmel. In dem 10. Kapitel von der Apostelgeschichte ist tatsächlich immer wieder mal von einem geöffneten Himmel gedreht, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Wenn wir an einen geöffneten Himmel denken, im normalen Bereich, dann ist es so, man hat vielleicht eine Nebelwand und dann plötzlich gibt es irgendwo ein blaues Fenster und dann kommen da Sonnenstrahlen rein und das empfinden wir als etwas Besonderes. In der Bibel gibt es aber noch ganz andere geöffnete Himmel. Denken wir zum Beispiel an Elisa, der mit seinem Knecht in einer Stadt eingeschlossen war und fremde Heer haben sich um die Stadt eingezingelt und der Knecht hat gedacht, jetzt sind wir verloren. Und dann hat Elisa gebetet und dass dem Knecht Augen aufgehen, dass er doch darf sehen, was da in der unsichtbaren Welt alles noch vor sich geht. Dass da noch andere himmlische Heerscharen da sind. Und ich glaube, wir wären total erstaunt, wenn wir wüssten, wer jetzt alles zuschaut und was da in der Unsichtbarkeit alles abgeht. Ein geöffneter Himmel ist aber nicht nur dann, wenn man jetzt in die Unsichtbarkeit hineinsieht, sondern ein geöffneter Himmel ist eigentlich auch dann da, wenn zum Beispiel ein himmlischer Bote kommt und einem etwas ganz Besonderes verkündet. Dann geht auch ein Stück weit der Himmel auf, weil er einem etwas aus der himmlischen Welt übermittelt. Und das genau hat auch der Cornelius erlebt. Ich möchte einige Vers aus dem 10. Kapitel vorlesen, ab Vers 1. Und ich nehme jetzt heute Abend die neue Genfer Übersetzung. Da heißt's: In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist er? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Er hat also um Mittagszeit willen beten. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen 4 Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, entgegnete Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber nachrätselte, was diese Vision bedeuten solle, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? Riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hat, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch und steh auf, sagte er, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in sein Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun, lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor drei Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen drei, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich in dem ganzen judäischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit der Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn aus den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Also jeder, der an ihn glaubt, bekommt die Vergebung der Sünden. Und während dem Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Der Bibeltext ist eine ganz wichtige Zäsur in der Heilsgeschichte Gottes. Wir wissen natürlich, die wichtigste Zäsur, die stattgefunden hat, ist bei Golgatha. Dort bei Golgatha hat sich alles verändert. Dort ist die Sünde von der Welt weggetragen worden durch das Lamm Gottes und dort ist Möglichkeit angefangen, dass jeder, der an Jesus glaubt, seine Sünden kann dort ablegen und die Gerechtigkeit von Jesus überkommt. Da war eine ganz wichtige Zäsur gewesen. Und 50 Tage später hat es wieder eine wichtige Zäsur gegeben, da ist nämlich der Heilige Geist auf die Gemeinde in Jerusalem gekommen und hat Wohnung gemacht in den Gläubigen. Und für die Gläubigen in Israel ist klar gewesen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Aber was die Gläubigen dort mal noch nicht so gecheckt hat, dass Gott noch etwas anderes vorhat, nämlich, dass das auch mit denen passiert, die nicht zum Volk Israel gehören. Das ist ihnen noch nicht klar gewesen und für sie, sie haben immer noch eine natürliche Distanz gehabt zu den Unbeschnittenen, zu denen, die zu den Nationen gehören. Und jetzt hat Gott aber müsse da den Petrus und auch die Gläubigen in Jerusalem in einen ganz bestimmten Lernprozess hineinführen. Und mit der Geschichte vom Cornelius ist deutlich geworden, der Heilige Geist kommt auch über Menschen aus den Nationen. Das ist etwas ganz Besonderes. Vor dem 10. Kapitel lesen wir vom Bericht über die Bekehrung von Saulus. Und dann werden wir damit konfrontiert, wie der Apostel Paulus, beziehungsweise damals hat er noch Saulus geheißen, in Damaskus war und dort ein Zeugnis gegeben hat. Und kaum hat der Saulus Zeugnis gegeben, hat man schon einen Mordanschlag auf ihn geplant, so dass er hat müssen aus Damaskus flüchten. Er ist nach Jerusalem gekommen und auch da hat er Zeugnis gegeben. Und auch da kommt es wieder zu Mordabsichten der Hellenisten. Und er musste nach Caesarea gehen und von da nach Tarsus. Und nach dieser Geschichte mit dem Saulus kommt jetzt wieder der Petrus ins Spiel. Und bevor die Geschichte kommt, im 10. Kapitel, lesen wir, wie der Petrus den Aeneas geheilt hat. Und die Leute in Lydda und Sharon haben sich zum Herrn bekehrt. Und was noch passiert ist, der Petrus hat in Joppe, hat er Tabitha von den Toten auferweckt. Ist ganz wichtig, dass auch die Gläubigen in Jerusalem gesehen haben, der Apostel Petrus hat eine ganz besondere Vollmacht. Und Gott hat die Vollmacht vom Apostel Petrus dadurch unterstrichen, indem er gezeigt hat, schaut, der Petrus kann auch heilen, natürlich durch den Heiligen Geist, nicht aus eigener Kraft, das ist gar keine Frage, und sogar durch ihn wird Tabitha aus den Toten auferweckt. Das heisst, er ist ein bevollmächtigter Apostel. Und wenn er jetzt ganz speziell geführt wird, und im Kapitel 11 lesen wir, wie die Gläubigen in Jerusalem sich unglaublich aufgeregt haben darüber, dass der Petrus mit Unbeschnittenen, mit Heiden Tischgemeinschaft gehabt hat. Das ist ein Riesenproblem gewesen. Das ist zur Sprache gekommen. Und da hat es also eine harte Diskussion gegeben. Und der Petrus hat dann auch erzählt, was er erlebt hat und was der Geist Gottes gewirkt hat an den Nationen. Nämlich angefangen beim Cornelius und seinem ganzen Haus. Man kann sagen, das erste Mal, die Apostelgeschichte 9 zeigt die geistliche Geburtsstunde vom Nationenapostel Paulus. Der Paulus hat ja ganz eine besondere Aufgabe gehabt an den Nationen im Mittelmeer und ums Mittelmeer herum. Und ich glaube, der Find Gottes hat sofort realisiert, dass der Mann für ihn ein grosses Problem wird. Ist ja interessant, der Paulus, der ehemalige Christenverfolger, wird einen ganz grossen Apostel und durch seinen Dienst sind ganz viele Menschen aus der Nationenwelt zum Glauben gekommen. Und der Petrus, der ja auch eine ganz zentrale Figur ist, hat seinen Herr dreimal verleugnet. Und mit diesen beiden Aposteln hat Gott gerade im Neuen Testament etwas ganz Wunderbares angefangen, nämlich mit einem Versager, nämlich einem, der seinen Herr verleugnet hat, und mit einem, der sogar den Herr verfolgt hat. Mit diesen beiden macht er etwas ganz Besonderes. Das ist oft unser Gott, wo so wirkt auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise. Also man kann schon sagen, dass beim Apostel Paulus ist es so gewesen, dass er ein Mann war, wo die Nationenwelt so sehr im Mittelmeer verändert hat wie kaum ein anderer Mann. Und gerade am Anfang haben die Juden von Damaskus und die Hellenisten in Jerusalem ihn umbringen wollen. Die Feindschaft war so schlimm, dass er nach Caesarea gehen musste und anschliessend nach Tarsus. Und da stellt sich natürlich schon die berechtigte Frage, warum ist das eigentlich so? Ich denke, Satan hat sofort gespürt, mit dem Mann passiert etwas Besonderes, mit dem Paulus, mit dem Saulus von Tarsus, da hat Gott etwas Besonderes vor und der ist für mein Reich oder für mein Finsternisreich ein ganz grosses Problem. Warum? Weil er Nationen vom Götzendienst wegführt. Satan hat ja an nichts mehr Freude, als wenn Menschen im Götzendienst versklavt sind. Wir sehen, dass der Petrus, aber noch bevor das mit den Nationen hat angefangen, hat der Petrus noch eine ganz wichtige Lektion müssen lernen. aus der dann deutlich geworden ist, dass auch die bekehrten Heiden in den Augen Gottes rein sind. Also auch wenn jetzt einer nicht zum Volk Israel gehört, auch wenn einer unbeschnitten ist, wenn Gott die Person rein gemacht hat, dann ist er rein. Und die Lektion hat er müssen lernen, einerseits mit dem Tuch, wo er hätte müssen unreine Tiere essen, und andererseits, weil er gesehen hat, wie der Geist Gottes auch unter den Nationen ganz mächtig anfängt zu wirken. Die sind ja die Brüder aus Jerusalem, es sind noch 6 Brüder gewesen mit dem Petrus zusammen, also 7 Männer, die sind in Caesarea gewesen und die haben gestaunt, was der Heilige Geist jetzt da bewirkt. Und irgendwo ist durch das Erlebnis ist natürlich auch ein neues Bewusstsein gekommen. Ein Bewusstsein, jawohl, die Heiden, die gläubig sind an Herrn Jesus, die gehören mit zur Gemeinde. Das sind jetzt unsere Brüder. Das Bewusstsein ist langsam gekommen. Und trotzdem hat sich das Bewusstsein nur langsam verbreitet. Sogar beim Petrus selber ist immer wieder mal noch etwas passiert, wo man ein Fragezeichen dahinter machen kann. Wenn man nämlich den Galater 2 liest, dann merkt man plötzlich, der Petrus hat mit Heiden Tischgemeinschaft gehabt und dann hat er gehört, dass gewisse Brüder vom Jakobus aus Jerusalem kommen und hat gewusst, wenn die sehen, dass ich mit Unbeschnittenen da Tischgemeinschaft habe, dann habe ich ein Riesenproblem und dann hat er sich zurückgezogen und hat angefangen zu heucheln. Und der Paulus hat ihn müssen zurechtweisen, wegen dieser Geschichte. Also der Petrus hat auch nach dem Erlebnis in Joppe und in Caesarea ist immer wieder ein bisschen ins alte Verhalten zurückgefallen. Er hat etwas begriffen und trotzdem hat das in seinem Verhalten sich nicht so verändert, dass er jetzt das nie mehr gemacht hätte. Und ein Stück weit ist das ja auch tröstlich. Bei uns ist ja das manchmal auch so, dass wir etwas verstanden haben, gemerkt haben, eigentlich ist es ja so, eigentlich lebe ich ja aus der Gnade, eigentlich bin ich total von Jesus abhängig und man begreift das irgendwo, dass alles ein Geschenk ist und alles eine Gnade ist und doch fällt man dann immer wieder auch in ein anderes Denken zurück, wo man meint, die eigene Leistung, die sei halt doch noch sehr, sehr wichtig und entscheidend, ja. Das erleben wir ja auch immer wieder. Also, nachdem der Saulus von Tarsus, von Caesarea nach Tarsus gegangen ist, ist der Petrus nochmal in seinem Apostelamt bestätigt worden. Von Petrus heißt es ja, Jesus hat zu ihm gesagt, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, mit anderen Worten, der Petrus ist der erste Gemeindeleiter gewesen in Jerusalem. Und die Gemeinde Jesu hat dort angefangen. Und er ist hier eigentlich der Gemeindeleiter gewesen. Er ist die führende Persönlichkeit gewesen. Er hat auch die Pfingstpredigt gehabt. Wir kennen das alles aus der Apostelgeschichte. Und jetzt durch die anschliessenden Wunder, dass er hat Aeneas können heilen und Tabitha auferwecken, ist er nochmal bestätigt worden als bevollmächtigter Leiter der Gemeinde. Und die zusätzliche Bestätigung ist eben darum so wichtig, weil der Petrus im 10. Kapitel der Apostelgeschichte eine ganz wichtige Offenbarung bekommen hat. Für ihn hat sich auch der Himmel geöffnet, genauso wie für den Cornelius. Nur hat sich für den Petrus der Himmel auf eine Art und Weise geöffnet, wie es ihm gar nicht angenehm war. Also, in dieser Offenbarung haben die vielen jüdischen Christen, die in dieser Zeit die Klarheit bekommen, die für sie aber schwer verdaulich war, nämlich, dass auch unbeschnittene Heiden in den Augen Gottes rein sein können. denken wir, es ist ja so, bei den Juden ist es so gewesen, für sie ist klar gewesen, mit den Unbeschnittenen haben wir nichts zu tun, wir müssen uns absondern von den Heiden, und das ist ja im Alten Testament auch immer wieder, ist man dazu aufgefordert worden, sich nicht zu verbinden mit den Heiden, und der Grund im Alten Testament ist ganz einfach der gewesen, Gott hat ganz genau gewusst, wenn die Juden sich verbinden mit den Heiden, dann werden sie anfällig auf den heidnischen Götzendienst. Und Paulus sagt ja auch, dass Gläubige und Ungläubige nicht unter einem Joch sollen sein. Das heisst, wenn man sich da verbindet, ja, dann hat das der ungläubige Teil auch immer einen negativen Einfluss auf den gläubigen Teil. Und die Juden haben ganz klar gewusst, wenn wir uns da verbinden mit den Heiden, dann nachher fallen wir wieder in Götzendienst, genauso wie das im Alten Testament immer wieder auch beschrieben worden ist. Und der Jesaja sagt zum Beispiel auch in Kapitel 52, Vers 1, wach auf, kleide dich, Zion, in deine Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt, denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Das ist die Erwartung, die die Juden hatten, nämlich die Erwartung, die Stadt wird einmal rein sein von den Unbeschnittenen und von den Unreinen. Und es kann gut sein, dass auch die Gläubigen in Jerusalem gedacht haben, wo dann die Gemeinde gewachsen ist, so, jetzt wird unsere Stadt immer reiner und immer vollkommener. Und irgendwann kommt dann Jesus und dann wird er auch die römische Herrschaft beseitigen aus Jerusalem, so dass die Stadt so rein wird, wie es da im Jesaja 52 steht. Das Denken ist wahrscheinlich da gewesen. Und da sind die Unbeschnittenen als Unreine gleichgesetzt worden. Und das ist ganz fest in den Köpfen der Juden drin gewesen. Und jetzt hat es einen ganzen besonders grossen Kraftakt Gottes gebraucht, damit sie ein neues Bewusstsein in Bezug auf diese Sache überkommen. Ich darf noch mal kurz lesen aus der Elberfelder Bibel, was über den Cornelius gesagt worden ist. Es heißt nämlich im Vers 1, ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Das ist also ein Hauptmann gewesen, ein Centurio, wenn man so will sagen, in Caesarea. Und Caesarea, wer schon mal dort gewesen ist wahrscheinlich beeindruckt worden von den römischen Bauten. Heute sind ja nur noch Ruinen, aber das sind nur schon die Ruinen sind sehr imposant. Das Hippodrom, also Pferderennbahn, Theater. Und das hat der Herodes neu aufgebaut oder maßgeblich ausgebaut, weil er ein Anhänger gewesen ist von der römischen Architektur. Und der Herodes hat dieser Hafenstadt den Namen Caesarea gegeben, um damit die römischen Kaiser zu ehren. Es gibt ja in Israel nochmal ein Caesarea, nämlich das Caesarea Philippi. Das ist dann unter dem Hermon, dort bei den Quellen vom Jordan. Das ist aber ein anderes. Das Caesarea, von dem da dreht ist, das ist das Caesarea am Mittelmeer. Das ist also eine Stadt gsi, ein Ort gsi, wo im römischen Stil gebaut wurde ist. Und man kann sich sehr gut vorstellen, damals hat es sehr viel nationalistische Juden gegeben, zum Beispiel die Zeloten. Das sind so Eiferer gsi, wo gegen die römische Vorherrschaft gekämpft haben. Und für so nationalistische Juden muss die Stadt wahrscheinlich ein Symbol gewesen für die römische Besatzungsmacht. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die Stadt bei den religiösen Juden total verhasst gewesen ist. Die Römer sind auf jeden Fall bei den meisten Juden verhasst gewesen, weil sie ja Besetzungsmacht gewesen ist. Und ein römischer Hauptmann, ein sogenannter Hundertschaftsführer oder ein Centurio von der italischen Schar, wie es da heisst, ist für viele natürlich ein Symbol gsi vom Find. Also wenn der aufgestanden ist, der römische Hauptmann, dann ist das ein Symbol gsi vom Find. Trotz seiner kultischen Unreinheit und seiner äußeren Stellung ein Find von den Juden zu sein, das ist nur das äußere Erscheinungsbild gsi, ist er ein ganz wunderbarer Mann gsi. Ein wunderbarer Mann. Er wird auch beschrieben, er hat das Herz gehabt, das mit Liebe zu Gott und mit Liebe zu den Menschen erfüllt war. Der Cornelius ist eins von etlichen Beispielen in der Bibel von einem Menschen, der auf den ersten Blick etwas ganz anderes darstellt als erinnerlich ist. Also, wenn man einen römischen Offizier vor sich hat, wo man weiss, das ist einer von der Besatzungsmacht und der hat unser Volk unterdrückt, also die Römer meine ich jetzt, wenn man den sieht, dann denkt man, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ja? Aber wenn man den kennengelernt hat, hat man gemerkt, das ist ein ganz feiner Mann. Und er ist so vorbildlich gewesen, dass er einen richtigen guten Namen gehabt hat in Caesarea bei den Juden. Der Cornelius ist also einer gewesen, wo ein schönes Herz gehabt hat, aber in einer Verpackung gewesen ist oder in einer Stellung, wo eigentlich das erste Mal anstössig gewesen ist. Das ist bei vielen noch gewesen. Das denken wir an Naaman. Der Naaman ist einer gewesen, der zu den Finden Israels gehört und hat sogar Raubzüge in Israel gemacht, hat dort sogar Sklaven fortgeführt aus Israel. Und der Mann ist auch ein Mann gewesen, der dann durch den Elisa vom Aussatz geheilt worden ist, nachher Gott treu ergeben gewesen ist. Auch da sieht man plötzlich, wie Gott ein Mensch, der eigentlich auf den ersten Blick völlig, wie soll ich sagen, das Gegenteil ist von dem, wo wir als sympathisch bezeichnen, wo da steckt etwas ganz Wunderbares dahinter. Und wir dürfen uns vom äußeren Erscheinungsbild dürfen wir uns nicht zu fest beeindrucken lassen. Die inneren Werte, die der Cornelius gehabt hat, die sind auf jeden Fall sehr beeindruckend gewesen. Er ist fromm gewesen. Das griechische Wort Eusebes könnte man eigentlich auch übersetzen. Er ist einer gewesen, wo gut verehrt hat, wo Ehr gegeben hat, wo Wertschätzung gegeben hat. Ein wohlehrender Mensch ist er gewesen. Zweitens, er ist gottesfürchtig gewesen, mit seinem ganzen Haus. Er hat also Gott gefürchtet. Drittens, er hat viele Almosen gegeben. Und in dem Wort steckt eigentlich drin, dass das eine tätige Eigenschaft ist, vom sich erbarmen. Cornelius ist einer gewesen, der sich erbarmt hat über die Menschen. Und viertens, er hat alle Zeit zu Gott gefleht. Und im Flehen, das ist auch ein interessantes Wort, das Deomai, da steckt eigentlich auch die Erkenntnis drin, dass man Mangel hat oder dass man mangelhaft ist. Und die vier Eigenschaften, dass er einer ist, wo ein umfassendes Erbarmen gehabt hat, dass er einer gewesen ist, der zu Gott gefleht hat, einer, der Gott gefürchtet hat und einer, der Gott verehrt hat, das sind so vier Eigenschaften, die gehören zusammen. Und letztlich kommen die vier Eigenschaften aus der Liebe zu Gott und aus der Liebe zu den Menschen hervor. Und das ist wunderbar. Das ist ein Mann gsi, wo gottesfürchtig war, wo ihn geehrt hat, wo ihn gefürchtet hat, aber auch gewusst hat, ich muss mich um meine Mitmenschen kümmern. Also es sind Eigenschaften gewesen, die letztlich aus der Liebe zu Gott und zu den Menschen entstanden sind. Wer Gott liebt, der vertraut ihm und gibt sich ihm ganz hin. Also der Cornelius war einer, der mit einer grossen Wertschätzung und mit einer grossen Verehrung gelebt hat. Er hat Gott verehrt. Und das ist so wunderbar. Er hat Gott die Ehrerbietung geschenkt. Aber wenn jemand Gott die Ehrerbietung schenkt, dann wirkt sich das auch immer auf alles andere aus. Wer aus dieser Haltung heraus lebt, gibt einem Bruder, einem Mitmensch, ja auch der ganzen Schöpfung Würde und Wert. Jeder Spatz hat seinen Wert. Jeder Spatz hat seine Würde. Unser Vater achtet auf jeden einzelnen Spatz. Aber ein Mensch ist kostbarer als ein Spatz. Es gilt auch, die Priorität richtig zu setzen. Und er war aber einer, der wirklich Wertschätzung gegeben hat, Würde gegeben hat. Und es ist so wohltuend, wenn man von einem Mensch wohlwollend beachtet und wertgeschätzt wird. Ich finde es immer so besonders, wenn ich zum Beispiel einem Mensch begegne, wo ich weiss, der steht weit über mir, der ist mir auch intellektuell weit überlegen, aber er gibt mir irgendwo Wertschätzung, ja. Und der gibt mir Würde, obwohl ich ihm eigentlich unterlegen bin. Und wenn man solche Begegnungen darf machen, ist das etwas ganz Besonderes. Bei der Gottesfurcht, da haben wir ja manchmal ein bisschen eine komische Beziehung zu der Gottesfurcht. Wir denken immer, ja, muss ich jetzt von meinem himmlischen Vater Angst haben? Und denken wir, Angst, ich muss doch keine Angst haben. Mein himmlischer Vater ist doch die Liebe. Und was ist eigentlich genau gemeint mit der Gottesfurcht? Ich tue das am liebsten vergleichen mit einem Vater, wo seine Kinder von ganzem Herzen liebt, aber Kind natürlich auch erzieht und mit den Kindern auch konsequent ist. Und manchmal tut der Vater, der seine Kinder liebt, sie auch Strafe aussprechen. Ja? Und wenn jetzt die Kinder an ihren Vater erinnert werden, dann wissen sie, mein Vater, der liebt mich. Ich weiss, mein Vater war jetzt gut mit mir, der versorgt mich, der macht es gut und der will das Beste für mich. Aber ich möchte meinem Vater auch gefallen. Und wenn ein Kind unter dem Vater spielt, unter dem Auge vom Vater, dann hütet sie sich davor, etwas zu tun, was dem Vater missfällt. Wenn ein Kind sich unbeobachtet fühlt, wenn sie denkt, ah, jetzt sieht's der Papa nicht, jetzt kann ich einfach mal einen Blödsinn machen oder so, dann macht es eher, ja. Aber wenn das Kind weiss, jetzt schaut der Vater zu und das Kind aber auch weiss, dass es vom Vater geliebt ist, dann wird es sich hüten, etwas zu tun, was dem Vater missfällt. Und ich glaube, das ist die richtige Haltung, dass wir wissen, wir sind total geliebt von unserem Vater, aber dass wir auch einen Respekt, eine Ehrfurcht haben von unserem Vater und bemüht sind, ihm zu gefallen, ihm wohlgefällig zu dienen, ihm nachzufolgen. Ich glaube, das dürfen wir in der Gottesfurcht sehen und nicht, dass wir Angst haben müssen vor unserem Gott. Gottesfurcht führt letztlich auch dazu, dass wir alles Böse, vor allem aus Böse bei uns selber, dass wir das hassen. Also in der Sprüche 8,13 heißt das, die Furcht des Herrn ist Böses, das Böse zu hassen. Der Cornelius hat aber auch ein umfassendes Erbarmen praktiziert. Also wenn er dort, was heisst, er hat viel Almosen gegeben, kann man eigentlich wörtlich übersetzen, er hat ein gesamthaftes Erbarmen gehabt. Er ist ein Mensch, der aus der Barmherzigkeit gelebt hat. Und dabei handelt es sich natürlich um eine tätige Liebe. Ich glaube, dass wir wichtige Glaubenserfahrungen und Lernprozesse dann machen können, vor allem dann, wenn wir nicht nur uns mit Wort lieben, sondern auch mit der Tat lieben. Dann auch der Johannes schreibt im 1. Johannes 3, 18, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Wer wahrhaftig liebt, der kann nicht einfach zuschauen, wenn es einem Bruder schlecht geht, obwohl er gleichzeitig die Möglichkeit hätte, ihm zu helfen. Also wenn unser Nächste will hungern und wir Möglichkeit haben, ihm zu essen zu geben, dann machen wir das doch automatisch, wenn wir lieben. Der römische Hauptmann war aber auch einer, der alle Zeit gefleht hat. Das griechische Wort flehen, da steckt ja auch das Wort drin, oder der Begriff, dass man im Prinzip die Erkenntnis hat, Mangel zu haben. Oder dass man mangelhaft ist. Wir haben jetzt da also einen Befehlshaber, der fortwährend am Flehen ist, weil er viel Mangel sieht. Vielleicht sieht er Mangel bei sich selber. Oder er sieht Mangel bei seinen Mitmenschen und er steht ein für seine Mitmenschen. Und es ist anzunehmen, dass der Cornelius im Laufe von seinem Leben auch gemerkt hat, dass der Gott der Juden der allmächtige Gott ist, dem allein die Ehre gebührt. Und den Gott hat er unbedingt kennenlernen. Er hat wahrscheinlich mit der Zeit nicht mehr viel anfangen mit den römischen und griechischen Göttern und mit dem ganzen Götzendienst, wo man da Bilder arbeitet. Und irgendwie hat er gemerkt, Moment mal, die Juden, die beten nicht irgendein Bild an, sondern die wissen, da ist ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das muss der richtige Gott sein. Das hat er irgendwo gespürt. Und er hat wollen, den Gott kennenlernen. Er hat ihn wollen arbeiten. Er hat wollen mit ihm in eine Beziehung treten. Vielleicht hat er auch erkannt, dass ihm die natürlichen Voraussetzungen fehlen, von dem Gott angenommen zu werden. Ich bin ja kein Jude, ich gehöre ja nicht zu dem Volk. Habe ich überhaupt eine Chance bei dem Gott? Vielleicht hat er das gedacht. Vielleicht hat er gedacht, ich bin unwürdig, so wie auch der Hauptmann in Lukas 7, Vers 6, wo gesagt, ich bin unwürdig, dass Jesus in mein Haus tritt. Und er hat vielleicht auch nicht gewusst, ob der Gott sich überhaupt um ihn kümmert. Und trotzdem hat er den Gott wollen kennenlernen und immer mehr mit ihm zu tun haben. Und weil er den Gott Israels gefürchtet hat, weil er ihn arbeitet hat, weil er ihn gesucht hat, weil er in der Liebe praktisch tätig geworden ist, indem er Barmherzigkeit geübt hat, hat Gott seine Gebet gehört und hat für den Cornelius den Himmel aufgetan. Das erste Mal kommt ein himmlischer Bote, sagt, was er machen muss. Und dann erlebt Petrus etwas ganz Besonderes, was ihm das erste Mal unangenehm ist. Und dann kommt der Petrus in die, ich sage jetzt mal, heidnische Stadt Caesarea, in ein heidnisches Haus und erzählt von Jesus und macht dann mit seinen Brüdern die Erfahrung, wie der Heilige Geist genau in gleicher Form auf die Heide kommt, wie es bei ihnen dort mal in Jerusalem passiert ist. Die haben nachher auch in fremde Sprachen geredet. Es ist auch der Sprachenwunder gekommen. Und der Petrus hat das alles miterlebt und hat gesagt, da wirkt Gott. Und Gott macht keinen Unterschied zwischen den Heiden und zwischen den Israeliten, wenn sie an Jesus glauben, wenn sie Gott die Ehre geben, wenn sie sich in der Liebe bemühen, wenn sie praktische Liebe tätig, in der praktischen Liebe tätig sind und wenn sie Gott suchen, von ganzem Herzen. Der Cornelius ist für mich ein ganzes grosses Vorbild, wie er mit ganzem Herzen den Gott Israels gesucht hat und dann auch gefunden hat. Gott hat ihm also den Himmel geöffnet, in dem der Bote kommt und nachher kommt der Petrus und erzählt ihm das Evangelium und sagt, wenn ihr an Jesus glaubt, dann kommt ihr die Vergebung von der Sünde über. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie ein Zuhörer das aufgenommen hat und gesagt, was? Da ist ein Gott, der uns die Sünden vergibt, nur weil wir an ihn glauben. Weil wir an den Jesus glauben, der für uns gestorben ist und der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und für die ist das etwas ganz Neues gewesen. Da ist für sie der Himmel aufgegangen. Ja, und für uns ist er auch aufgegangen. Und weil die Geschichte passiert ist, steht es mal mit dem Cornelius. Deshalb der Petrus in die Nationenwelt gegangen ist und nachher natürlich der Paulus sowieso auch. Deshalb ist das Evangelium auch in die Schweiz gekommen. Deshalb ist das Evangelium auch nach Bern gekommen. Und deshalb dürfen wir uns heute genauso wie dort mal darüber freuen, dass wir totale Vergebung haben in Jesus Christus. Wir sind die reichsten Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Und dafür dürfen wir unserem Gott von ganzem Herzen danken. Ich möchte noch beten. Treuer himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken auch für die wunderbare Geschichte. Ich möchte dir danken für das, wie du durch deinen Heiligen Geist so herrlich gewirkt hast. Auch an dem Cornelius und durch den Petrus und das, was da alles passiert ist, wie du da den Himmel aufgetan hast, auch für die Nationenwelt. Danke, dass wir auch heute mit einem geöffneten Himmel dürfen leben, dass wir dürfen wissen, du, Herr Jesus, hast uns den Zugang zum Vater ermöglicht. Wir dürfen durch dich dürfen wir jetzt endlich den Zugang haben ins Vaterhaus. Und wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommst und wo wir ins Vaterhaus dürfen gehen. Auf den Tag, wo wir von dir geholt werden. Herr, das ist ein unglaubliches Vorrecht und dafür möchten wir dich loben und preisen. Amen. Ja, wer mag, kann er zum Schluss sagen, aufstehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit und ein herzliches Gottbefohlen. Wiederschauen miteinander.